Ich erinnere mich noch gut an einen Fernsehspot. Den habe ich vor Jahren mehrmals gesehen. Da ist ein Paar, so zwischen Mitte 40 und 50, macht sich fertig zum Ausgehen. Die beiden unterhalten sich in einem Ton tiefer, ruhiger Liebe. Und als die Frau sich vorbeugt, zum Spiegel einen großen, runden Perlohrstecker anlegt, da sieht der Zuschauer neben der Großaufnahme der Perle einen Satz. Und da steht: Genauso groß ist der unentdeckte Tumor in deinem Darm. Und dann mit einmal ist ein Kerzenleuchter zu sehen und eine Kerze geht aus und eingeblendet erscheint die Schrift: Auch wenn Sie sich gesund fühlen, gehen Sie zur Darmkrebsvorsorge. Das macht ihr doch alle, nicht? Ihr Männer doch auch, nicht? Regelmäßig, nicht? Also, ich bin jetzt nicht von der Kassenärztlichen Vereinigung. Ich bin Prediger und Gott hat mir heute ein ganz besonderes Wort aufs Herz gelegt. Ich habe richtig ein bisschen innerlich gebangt, ob das richtig auch das Wort ist für uns. Es ist ein Wort aus dem letzten Buch der Bibel, der sogenannten Offenbarung, ein Sendschreiben an eine Gemeinde. Da sind 7 Briefe, die sind so etwas Ähnliches wie ein Arztbericht, ein Untersuchungsbericht. Das ist ja das Schöne an einem Arztbericht, der sieht noch ein bisschen anders aus als ein Totenschein. Es ist ja immer noch Hoffnung da, es kann noch ein Rezept ausgestellt werden, es kann eine Überweisung ins Krankenhaus kommen. Wenn mich jetzt jemand fragt, was hat das alles zu sagen, auch mit Advent, nun, dann muss ich einfach auch sagen, Advent ist eine Zeit der Besinnung. Es ist eine Zeit des Hörens. Es ist nicht eine vorweggezogene Weihnachtszeit, sondern eine Zeit der Besinnung, der Umkehr, der Vorbereitung auf die Wiederkunft Jesu. Und deshalb ist auch dieser Text, der uns heute für den zweiten Advent gegeben worden ist, ein Brief, und zwar an die Gemeinde in Philadelphia. Die Gemeinde ist benannt nach dem König Attalos II. Philadelphos in Pergamon. Der hat einen Bruder gehabt, Eunemes, und den hat er so sehr geliebt, dass er zu ihm Philadelphos gesagt hat. Das heißt, mein lieber Bruder, so kann man das sagen. Da gab es eine kleine, bedrängte Gemeinde und ihr schreibt Jesus einen ganz persönlichen Brief. Der hört sich an wie ein Untersuchungsbericht, aber er enthält auch ein Rezept und Verhaltensregeln. Und ich lese es einmal vor. Und dem Engel der Gemeinde in Philadelphia schreibe: Das sagt der Heilige, der Wahrhaftige, der da hat den Schlüssel Davids, der auftut und niemand schließt zu, der zuschließt und niemand tut auf. Ich kenne deine Werke. Siehe, ich habe vor dir eine Tür aufgetan, die niemand zuschließen kann. Denn du hast eine kleine Kraft und hast mein Wort bewahrt und hast meinen Namen nicht verleugnet. Siehe, ich werde einige schicken aus der Versammlung des Satans. Die sagen, sie seien Juden und sind's nicht, sondern lügen. Siehe, ich will sie dazu bringen, dass sie kommen sollen und zu deinen Füßen niederfallen und erkennen, dass ich dich geliebt habe. Weil du mein Wort von der Geduld bewahrt hast, will auch ich dich bewahren vor der Stunde der Versuchung, die kommen wird, über den ganzen Weltkreis zu versuchen, die auf Erden wohnen. Siehe, ich komme bald. Halte, was du hast, dass niemand deine Krone nimme. Wer überwindet, den will ich machen zum Pfeiler in den Tempel meines Gottes, und er soll nicht mehr hinausgehen. Und ich will auf ihn schreiben den Namen meines Gottes und den Namen der Stadt meines Gottes, des neuen Jerusalem, das vom Himmel herniederkommt, von meinem Gott, und meinen Namen den neuen. Wer Ohren hat, der höre, was der Geist den Gemeinden sagt. Also, hier ist als erstes ein Arzt, der sich selber vorstellt. Er hat verschiedene Namen. Der erste ist, er ist der Heilige. Was heißt das eigentlich? Nun, man muss das einfach wissen. Heilig, das ist eine Eigenschaft Gottes. Das ist nicht eine Eigenschaft von uns Menschen. Heilig heißt eigentlich ganz anders. Nicht so, wie wir das selber sind. Völlig anders. Sündlos. Er ist auch der Wahrhaftige, man könnte sagen, der Ernstzunehmende, leiseste Unwahrheit nie in den Mund nimmt. Er ist total ernst zu nehmen. Und er hat die Schlüsselgewalt. Er ist die Schlüsselposition. Er ist in der Schlüsselposition. Er ist derjenige, der es in der Hand hat. Mit dem Schlüssel Davids heißt es, schließt er auf. Das heißt, wenn er Türen zuschließt, dann kann sie niemand wieder auftun. Und wir wissen einfach, wenn wir uns das angucken, das kann niemand anders sein als Jesus. Als die Gemeinde gehört hat, dass der sich ein Bild gemacht hat von ihr, da wird es ihr sicher ein Stückchen durch die Lappen gegangen sein, innerlich. Und vielleicht geht es auch uns so, wenn wir sagen, also Jesus hat sich ein Bild von mir gemacht, von dir gemacht, von uns als Gemeinde. Was wird er denn dabei entdeckt haben, wenn er uns von oben bis unten auf Herz und Nieren durchgeguckt hat? Was sieht der Heilige, der Wahrhaftige? In dem Bericht, der uns gegeben wird, da steht als erstes das Wort siehe. Ich kenne deine Werke. Siehe, sagt er. Siehe heißt immer Achtung, heißt immer volle Aufmerksamkeit. Jetzt kommt was ganz, ganz Wichtiges. Es ist etwas, was mich total überrascht hat. Hier steht ganz deutlich, dass er nicht als erstes den Blick auf etwas von uns lenkt, was wir selber getan haben, sondern er lenkt einen Blick auf das, was er selber getan hat. Er hat eine Tür aufgetan. Wie das ist, wenn man zum Beispiel vor einer geschlossenen Tür steht, das weiß jeder Einzelne von uns. Man hatte irgendwie einen Arztbesuch machen wollen, plötzlich stellt man fest, oh, die Sprechstunde ist vorbei. Oder man wird irgendwo in einem Laden einkaufen und stellt fest, am Sonntag machen die schon mittags zu. Das ist etwas, was wir immer wieder mal erleben. Eine offene Tür dagegen ist Freiraum. Eine offene Tür ist eine Entfaltungsmöglichkeit. Wer eine offene Tür hat, der ist in einem beneidenswerten Zustand. Ich glaube, die Gemeinde dort in Philadelphia, die hat sich gar nicht in einem beneidenswerten Zustand gefühlt. Sie hat mal wieder gesagt, wenn wir angucken, also unsere Umgebung, dann sind wir ganz klein. Und wenn wir unsere eigene Kraft anschauen, dann müssen wir immer wieder sagen, wie gering ist sie. Und wenn wir dann noch daran denken, was man uns im Augenblick auch zufügt, dass man uns so in die Zange nimmt, dass man uns bedrängt von allen Seiten, dann ist das wirklich nicht sehr schön. Und der Herr sagt, du hast eine kleine Kraft, das ist schon klar. Ja, du hast wenig Mitarbeiter. Du hast auch nicht genug Geld. Du hast nicht genug Möglichkeiten. Aber du bist überhaupt nicht zu bedauern. Wisst ihr was? Manchmal denken wir, unsere Schwachheit, unsere geringen Möglichkeiten, das wäre eigentlich das größte Problem. Wisst ihr, was unser größtes Problem ist? Unser größtes Problem ist unsere Kraft. Unser größtes Problem ist, dass wir immer wieder denken, was wir alles auch noch können. Man stellt sich zum Beispiel vor, es ist ein Problem da, was machen wir als erstes? Wir krempeln die Ärmel auf. Was ist das, wenn wir vor einer Schwierigkeit stehen, wir kommen in Unruhe, wir scharren mit den Füßen, wir denken, was wir alles machen müssten und tun auch häufig etwas. Manchmal muss uns Gott erst klein machen. Manchmal muss uns Gott erst klein machen mit Hut. Um etwas zu tun. Martin Luther hat in einem bekannten Lied gesagt, mit unserer Kraft ist nichts getan, wir sind gar bald verloren. Und der Apostel Paulus musste das schmerzlich lernen, wie das ist, schwach zu sein und dann zu hören, Gottes Gnade genügt. Und dann zum Schluss zu kommen, wenn ich schwach bin, dann bin ich stark. Wisst ihr, was das bedeutet? Es kommt nicht auf deine und meine Tüchtigkeit, auch nicht auf meine und deine Begabungen an, sondern es kommt alleine auf Gottes Gnade an. Gott hat eine ganz besondere Methode, dass seine Allmacht sich gerne mit unserer Ohnmacht verbindet und daraus wird Vollmacht. Er kann das aber nur, wenn wir selber sagen, Herr, ich kann es nicht, musst du. Und gerade wenn es darum geht, auch Türen auch zu erleben, die geöffnet sind oder geschlossen sind, dann stehen wir vor etwas ganz Großartigem. Gott sagt uns heute zu, die Tür ist offen. Die Tür, auch wo es jetzt um unseren Alpha-Kurs geht, sie ist weit offen. Was heißt das denn? Nun, das Erste ist, die Tür zu Gott ist offen. Wir dürfen zu ihm kommen. Jesus hat den Schlüssel in der Hand und er hat aufgeschlossen, dass wir Zugang zu Gott haben. Durch seinen stellvertretenden Tod am Kreuz hat er eine Zugangsberechtigung geschaffen. Und das bedeutet, wir dürfen beten, wir dürfen bitten, wir dürfen suchen und wir dürfen anklopfen. Immer wieder stehen wir, auch wenn es um missionarische Fragen geht, auch davor, dass wir den Eindruck haben, die Menschen sind alle so verschlossen. Da interessiert sich überhaupt gar keiner für das Evangelium. Jesus sagt, es ist ganz anders. Ich öffne und ich habe offene Türen geschenkt. Eine Gemeinde braucht offene Türen. Wie wichtig ist das gerade jetzt, wo wir vor Alpha stehen, in nicht einmal 6 Wochen oder etwas mehr als 6 Wochen geht es tatsächlich los. Wir können Menschen nicht die Tür aufschließen, dass sie das Evangelium selber hören. Wir können niemandem das Herz aufschließen. Es gibt in der Bibel eine wunderbare Geschichte von der Lydia, dieser Purpurkrämerin in Philippi. Das war eine Frau, die hatte plötzlich ein offenes Ohr für das, was Paulus gesagt hat. Sie hörte hin, heißt es, der Herr tat ihr das Herz auf, sodass sie Acht hatte, was Paulus geredet hatte. Wir haben seitdem auch wir diesen Infoabend über Alpha gemacht haben, zuerst und schwerpunktmäßig gesagt, liebe Geschwister, lasst uns miteinander beten. Lasst uns um Menschen herum beten, sie immer wieder vor Gott hinbringen. Als Leiterkreis haben wir uns gedacht, das wäre doch wichtig, dass jeder einzelne von uns 5 Menschen hat, um die er jetzt in diesen Tagen und Wochen einfach betet, dass Gott ihnen das Herz aufschließt, dass sie eine Einladung annehmen. Woran erkennt man zum Beispiel eine offene Tür? Erkennt man sie daran, dass jetzt plötzlich alle offen sind und sagen, juhu, ich habe das immer wieder auch so als eine Erfahrung, es gibt Apotheken, es gibt Geschäfte oder so, die haben eine Glastür davor und die ist geschlossen. Und jetzt kann man davor stehen und kann sagen, ja, schade, nicht? Aber manchmal muss man einfach auf diese Tür zugehen und dann merkt man plötzlich, sie öffnet sich. Das ist das Geheimnis, auch wo es bei uns geht, dass wir auf Menschen zugehen im Namen Jesu und ihnen vertrauen darauf, dass sie selber offen sind. Paulus hat immer wieder gesagt, betet für uns, dass Gott uns eine Tür auftut für das Evangelium, dass wir sagen können. Obwohl die Situation schwierig ist, das Klima, Gleichgültigkeit bei dem einen oder dem anderen ist, haben wir eine herrliche Verheißung bekommen. Er sagt, ich habe vor dir eine Tür aufgetan, kann niemand zuschließen. Du hast zwar eine kleine Kraft, das ist wohl wahr, aber es ist einfach etwas Großartiges, dass Gott selber sagt, wenn du selber mein Wort ernst nimmst und es aufnimmst und nicht selber daran rummäkelst, die Freiraum, die Möglichkeit schenkst, dann wirst du das auch erfahren. Jesus stellt dieser Gemeinde in Philippi ein wunderbares Zeugnis aus. Obwohl sie so klein ist, nimmt sie doch das Wort Gottes ganz ernst, schenkt ihm Glauben, klammert sich an die Verheißung. Ich habe manchmal den Eindruck, dass uns an dieser Stelle etwas verloren gegangen ist. Es gibt nicht mehr sehr viele Christen, die auch regelmäßig eine stille Zeit haben. Es gibt nicht alle, die einfach sagen, ich brauche in der Woche oder alle 14 Tage mindestens einen Bibelkreis, an dem ich mich auch wirklich beteilige, um wirklich zu hören. Ich brauche es einfach auch, dass ich im Wort Gottes mir Zeit nehme, um da zu studieren. Die allermeisten wollen lieber angepredigt werden und der Kritikgeist ist auch sehr ausgeprägt. Und manchmal kann man sich einfach auch, oder braucht sich nicht mehr wundern, wenn eine Gemeinde nicht mehr Wirkung hat, wenn sie dieses Wort Gottes nicht mehr schätzt. Bei dieser Gemeinde in Philippi ist das einfach gewesen. Sie nahm das Wort auf, sie schenkte ihm Glauben und sie klammerte sich an die Verheißung. Und deshalb hat Jesus ihr noch etwas gesagt. Sie hat auch den Namen nicht verschwiegen, hat sich klar zu ihr bekannt. Wenn Jesus dich auf Herz und Nieren überprüft, ob er das auch sehen kann, ja, die Kraft ist nicht groß, aber er hält sich an mein Wort und er verleugnet sich. Kann er das auch von uns als Gemeinde sagen? Ja, im Großen und Ganzen, angesichts der Herausforderungen, die heute da sind, ist sie eigentlich ohnmächtig. Aber sie hält sich an das Wort und sie verleugnet meinen Namen nicht. Was wäre das für ein Geschenk? Denn Jesus hat nicht nur eine Diagnose gestellt, er gibt auch eine Behandlung. Er erklärt der Gemeinde damals in Philippi und auch uns, wie er sie behandeln will. Und wenn man sich das anguckt, dann fängt man an, darüber nachzudenken und sagen, kann das wirklich sein? Das hört sich ja wunderbar an, geheimnisvoll. Nun, im Großen und Ganzen sagt Jesus dieser Gemeinde, ich werde etwas bei euch wirken. Ich werde wunderbare Bekehrung schenken. Da gibt es Menschen, die leben unter der Herrschaft Satans. Die tragen einen Namen, einen Ehrennamen, Juden, zu Unrecht. Die bewege ich zu einem Seitenwechsel. Um das mal ganz klar zu sagen, wir können nicht einen Menschen dazu bewegen, dass er die Seiten wechselt. Wir, auf der Straßenseite, das geht vielleicht noch, aber dass einer wirklich einfach auch sein bisheriges Leben aufgibt und sich Jesus anvertraut, das können wir nicht. Und es gibt manchen, der ist so festgelegt in seiner Richtung und der will sich auch nicht verändern. Der sagt, ich habe mein Leben lang nicht an Gott geglaubt, habe mit Kirche nichts zu tun gehabt. Das werde ich bis zum Schluss auch nicht machen. Da können Sie reden, was Sie wollen oder ihr. Das kann nur Jesus tun. Und das tut er. Er führt Menschen zur Bekehrung. Und wir sind als Leitungskreis von Alpha der festen Überzeugung, dass Gott Menschen retten will und dass er retten wird. Und dass er schon Menschen im Blickfeld hat. Ich lese im Augenblick gerade mit ganz, ganz großer Begeisterung ein Buch. Und zwar das Buch von Steffen Herrn, Hoffnungsmensch. Ich muss noch einmal nochmal zurück. So. Also das ist so herrlich, das müsste sich eigentlich jeder in den Tannenbaum legen. Also, oder legen lassen. Weil es ein Buch ist, das einfach sagt, dass Entscheidende, was uns einfach auch ausmacht, ist, dass wir voller Hoffnung sein können und dass wir nicht resignieren können. Dass Gott am Wirken ist. Es ist immer wieder so, bewegen auch davon, spricht Steffen Kern von dem, was Gott tut, dass Menschen sich Jesus anvertrauen. Und wer bestimmte Berichte auch liest, ich habe immer wieder auch in der letzten Zeit Nachrichten gekriegt aus der Ukraine, man denkt immer wieder, da fallen nur Bomben und da passiert immer was, da passieren auch Erweckungen, das ist so bewegend. Auch im Nahen Osten sind plötzlich Menschen wieder empfänglich für das Evangelium und wir wünschen uns so sehr, dass das Volk Israel auch einfach merkt, wir brauchen unseren Herrn, der uns mit Namen gerufen hat. Auch das passiert da und dort. Jesus verspricht dieser Gemeinde, ich werde ganz wunderbare Bekehrung schenken. Und er verspricht ihr noch etwas. Er spricht ihr Bewahrung. Er sagt ihr nämlich nicht, es wird alles glatt gehen und ihr werdet ein leichtes Leben haben, sondern er wird auch sagen, es gibt auch Dinge, die ich euch nicht erspare. Manchmal fragt man sich ja, warum nimmt Gott den einen oder den anderen immer wieder so in die Zange? Warum legt er ihm immer wieder auch Schwierigkeiten auf? Warum geht es nicht glatt auch in unserem Leben? Warum kann man nicht irgendwie so eine Planierraube vor uns haben, der alle Schwierigkeiten wegreißt? Jesus, wärst du das nicht? Nein, ist er nicht. Manchmal führt er uns richtig auch in Schwierigkeiten hinein. Manchmal kommen wir in Drucksituationen. Er spart uns nicht alles. Aber das ist das Entscheidende, dass wir nicht drinnen bleiben, sondern dass wir auch herauskommen können, dass wir bewahrt werden mitten in der Not. Weil die Gemeinde sich fest an Gottes Wort hält, darum hat sie Kraft gehabt. Der Theologe Theodor Jellinghaus hat mal ein Wort gesagt, das habe ich mir aufgeschrieben, das will ich nicht vergessen. Man kann auf einem Felsen stehen und zittern, aber der Felsen zittert nicht. Das ist das, was Gott uns verheißt. Die am Schluss finden wir eine wunderbare drei Verhaltensregeln, die Gott seiner Gemeinde gibt. Das erste ist, dass er sagt, ich komme bald. Und das ist etwas ganz, ganz Wichtiges, was wir festhalten dürfen, auch angesichts all der Dinge, die wir so erleben. Sie sind Vorzeichen der Wiederkunft Jesu. Drei Dinge lädt er uns auf. Die erste Verhaltensregel, die er uns sagt, ist, halte, was du hast. Da gibt es einen Siegeskranz, der liegt schon bereit für euch. Der muss nur noch umgehängt werden. Darum, halte, was du hast. Lass es dir nicht nehmen. Und die zweite, überwinde. Es gibt zahllose Kämpfe, die noch da sind und die Jesus seiner Gemeinde nicht erspart. Aber wer Spannungen aushält, den macht Jesus zu einem tragfähigen Feige. Der wird auch zu einer Stütze für andere. Christen können Kämpfe bestehen, wenn sie sich von Jesus die Kraft schenken lassen, bei ihm, bei seinem Wort, im Glaubensgehorsam in der Gemeinschaft zu bleiben. Solche Leute setzt Jesus nie vor die Tür. Sie bezeichnet er als sein Eigentum. Solchen wird er auf die Stirn Sieger schreiben. Und das Letzte, was er sagt, höre. Wieder geht es um die Wertschätzung des Wortes Gottes. Paulus schreibt einmal an die Kolosser im dritten Kapitel, lasst das Wort Christi mit seinem ganzen Reichtum bei euch entfalten. Achtet darauf, dass es bei euch richtig verkündigt und verstanden wird. Ermutigt und ermahnt euch gegenseitig und dankt Gott von ganzem Herzen mit Psalmen, Lobgesängen, Liedern, die euch der Heilige Geist schenkt. Ich weiß nicht, ob du oder ihr schon einen nächsten Termin für die Vorsorgeuntersuchung habt. Meine beim Urologen, die ist erst im September, aber vorher muss ich im April nochmal ins CT, da wird geguckt, was mein Bauchspeicheldrüsenkrebs tut. Ich rate euch, auch wenn ihr selber gesund euch fühlt, geht zur Vorsorge. Vorsorge kann Leben retten. Aber ganz, ganz besonders, nehmt diese Adventszeit auch als besondere Zeiten der Stille, um zu hören, was Gott euch zu sagen hat, wie er über euch denkt, was er euch auch an Verheißungen gibt. Und glaubt es, haltet es fest und bezeugt es anderen, dass es einen Retter gibt, der gekommen ist und der auch heute da ist und der Menschen den Zugang zu sich eröffnen möchte. Selbst in kritischer Zeit will uns Jesus hindurchbringen. Amen.
Wir wollen gemeinsam beten und stehen dazu auf, wenn es möglich ist. Herr Jesus, danke, dass du uns die Tür zum Vater geöffnet hast. Bitte hilf uns dabei, dass wir noch viele Menschen auf diese durch dich geöffnete Tür aufmerksam machen können. Gib du uns immer wieder den Mut und die Kraft dafür, deine gute Botschaft an die Menschen, die uns begegnen, weiterzugeben. Herr, bewahre uns davor, Menschen auf dem Weg zu dir im Wege zu stehen. Wir bitten dich für die Menschen, die von Unwetterkatastrophen bedroht sind und betroffen sind, die vieles verloren haben, was ihnen wichtig war. Wir bitten um Frieden für die Ukraine, Israel und Palästina. Herr, erbarme du dich dieser so schwierigen Situation mit so viel Leid und Elend. Erbarme du dich der Kranken und der Älteren, die unter ihrer Schwachheit leiden. Stärke du sie und schenke ihnen Gesundheit. Wir bitten dich für alle Trauernden, die Abschied nehmen mussten von einem lieben Menschen. Besonders schmerzhaft ist das in der Advents- und Weihnachtszeit. Sei du ihnen Trost und Halt. Alles, was uns sonst noch auf der Seele liegt, legen wir in das Gebet, das du uns gelehrt hast. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von den Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit.